ARD Sounds.
Heute steht ein wichtiges Treffen in Brüssel an. Es geht darum, die internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken, um verschleppte ukrainische Kinder zurück zu ihren Familien zu holen. Zudem geht es weiter um militärische Hilfen für die Ukraine. Unsere Korrespondentin gibt uns einen Einblick über den Einsatz ukrainischer Soldaten, die bis zu 130 Tage an der Front standen. Der russische Präsident Putin hat Altkanzler Schröder als Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen. Und bei den Verhandlungen um eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg ist weiter kein Durchbruch in Sicht. Hallo, ich bin Milat Kupay aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die kompakte Frühausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am Montag, den 11. Mai um 8 Uhr. Ihr bekommt hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen, dem täglichen Podcast über militärische Lagen und sicherheitspolitische Fragen. Der Krieg in der Ukraine, was folgt nach der brüchigen Waffenruhe vom Wochenende? Bekommt die Diplomatie eine neue Chance? Wir blicken dabei auf die militärische Lage, wollen uns aber auch dem Leid der Menschen in der Ukraine zuwenden, gezielt den Eltern, die ihre Söhne und Töchter suchen. Mehr als 20.000 Kinder wurden nach Angaben der Ukraine gewaltsam von ihren Familien getrennt. Dazu gibt es heute ein Treffen in Brüssel. Es soll unter der Schirmherrschaft von Kommissionspräsidentin von der Leyen die internationale Zusammenarbeit weiter stärken, um betroffene Kinder ausfindig zu machen, ihre Rückkehr zu ermöglichen und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Doch wie stehen die Chancen, diese Ziele zu erreichen? Thomas Spickhofen berichtet aus Brüssel.
Tausende ukrainische Kinder wurden seit Kriegsbeginn verschleppt, mindestens 20.000 nach Einschätzung von Kommission und ukrainischer Regierung. Gerade einmal 2.200 von ihnen konnten den Angaben zufolge bislang in ihre Heimat zurückgebracht werden. Notwendig dafür sind neben der medizinischen und psychologischen Betreuung auch aufwendige diplomatische Bemühungen, die aber nur hinter verschlossenen Türen und mit äußerster Diskretion erfolgreich sein können. Die internationale Koalition zur Rückführung der ukrainischen Kinder, die sich heute Nachmittag in Brüssel trifft, soll dabei helfen. Sie wurde vor 2 Jahren von Kanada und der Ukraine ins Leben gerufen. Seit September vergangenen Jahres ist auch die EU Mitglied. Die Initiative soll das Thema im öffentlichen Bewusstsein halten, sowie finanzielle und diplomatische Unterstützung organisieren. Auch die rechtsstaatliche Verfolgung der Verantwortlichen ist ein wichtiges Anliegen.
Russlands Präsident Putin hat Altkanzler Schröder als potenziellen Vermittler für Friedensgespräche ins Spiel gebracht. Ein Vorschlag, den die Bundesregierung als Scheinangebot bezeichnet und nicht so richtig ernst nimmt. Trotzdem bleibt die Frage, wer könnte und sollte mit dem Kreml Kontakt aufnehmen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist? Wer könnte die europäischen Interessen vertreten? EU-Ratspräsident Costa schließt nicht aus, dass sich die USA irgendwann aus den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zurückziehen wird. Dann, mahnt er, sollte die EU vorbereitet und sprechfähig sein. Christina Nagel fasst die Diskussion zusammen.
Für die Bundesregierung ist klar, Gespräche mit dem Kreml kann es erst geben, wenn Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Ein erster Test für die Glaubwürdigkeit wäre es, heißt es am Wochenende aus Kreisen der Bundesregierung, wenn Russland die Waffenruhe verlängere. Doch danach sieht es nicht aus. Ebenso wenig macht der Kreml Anstalten, seine Maximalforderungen gegenüber der Ukraine aufzugeben. Der Druck auf Moskau, davon ist man im Außenministerium überzeugt, müsse deshalb hochgehalten werden. Auch weil er zu wirken scheint. CSU-Chef Markus Söder jedenfalls konstatiert im ARD-Bericht aus Berlin.
Mein Eindruck ist, dass Russland im Moment schwächer ist, als wir es alle glauben.
Sollten sich daraus Gespräche ergeben, sollte man die Chance nutzen, findet er. Tatsächlich bringen sich die Europäer in Stellung. Ratspräsident Antonio Costa hat die Europäische Union unlängst aufgefordert, sich auf mögliche Gespräche vorzubereiten. Für den Fall, dass sich die USA aus den Verhandlungen zurückziehen oder Russland sich bewegt.
Ich rede mit den Staats- und Regierungschefs und suche nach dem besten Weg, wie wir uns organisieren können. Und ich kläre, was wir mit Russland besprechen müssen, wenn der richtige Moment gekommen ist.
Außenminister Johann Wadephul von der CDU hat inzwischen eine europäische Verhandlungsinitiative im Ukraine-Krieg angekündigt, im E3-Format, also Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien in Absprache mit den USA und der Ukraine. Das erklärte Ziel ist es, in die Verhandlungen reinzukommen, eine größere Rolle zu spielen. Schließlich, so hatte es Wadefuhl Ende April auf den Punkt gebracht, gehe es bei der Ukraine auch um europäische Sicherheitsinteressen.
Europa ist bereit, hier eine aktive Rolle zu spielen.
Ein Schritt, auf den der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Adis Achmetowitsch, schon länger drängt. Auch weil die US-Unterhändler erkennbar eigene Geschäftsinteressen im Blick hätten und wenig von der Materie verstünden.
Ich habe Bauchschmerzen damit, wenn ich höre, dass zwei US-Immobilienmakler, Wittkopf auf der einen Seite und Kushner auf der anderen Seite, nicht nur über die Zukunft der Ukraine verhandeln, sondern bei diesen Gesprächen geht es ja vor allem auch um die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur.
Für seine Forderungen nach direkten Gesprächen mit Russland ist der SPD-Politiker in der Vergangenheit oft scharf kritisiert worden. Er aber bleibt dabei. Wichtig sei, mit am Tisch zu sitzen, mitzureden. Achmetowitsch plädiert dafür, nichts und niemanden im Vorfeld sofort auszuschließen. Auch nicht Putins Wunschkandidaten Gerhard Schröder. Schon allein die Erwähnung seines Namens hat in der Bundespolitik am Wochenende ein vielstimmiges Echo ausgelöst. Dass Putin auf die Frage, mit wem er gern verhandeln würde, seinen alten Freund nennt, muss niemanden wundern. Auch nicht, dass er sich einen Gesprächspartner wünscht, der noch nie schlecht über Russland geredet hat. Sich daran abzuarbeiten, freut vielleicht den Kreml, lenkt aber von der eigentlichen Frage ab, auf die die Bundesregierung eine Antwort finden muss. Wer nämlich, wenn es soweit ist, willens und in der Lage wäre, bei den Verhandlungen zu vermitteln? Und dabei auch noch von allen Seiten, von der EU, Russland und der Ukraine, als Gesprächspartner akzeptiert wird.
Die Waffenruhe am Wochenende, angeschoben von den USA, war wie erwartet brüchig. Russland und die Ukraine machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Allerdings sollen die Gefechte nicht so heftig gewesen sein wie zuletzt, wenigstens das. Die Frage ist nun, ob beide Seiten aus US-Vermittlung wieder an einen Tisch kommen, um über ein Ende der Kämpfe zu sprechen. Und ob Russland bei seinen Maximalforderungen bleibt, die von der Ukraine als inakzeptabel angesehen werden. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth berichtet über ukrainische Soldaten, die bis zu 130 Tage an der Front standen, oft in Kellern und Erdlöchern und unter ständigem Beschuss.
Keuchend, verdreckt mit langen Bärten und zerzausten Haaren erreichen Khani und seine Kameraden Druschkivka im Osten der Ukraine. Das zeigen Aufnahmen der 93. Brigade. Khani hat seine Position in der sogenannten Todeszone an der Front 130 Tage lang gehalten, hat ausgeharrt im Keller eines zerstörten Hauses. Doch noch gefährlicher als der Einsatz an der Front sei der Weg zurück, berichtet der 55-Jährige. Man muss vorsichtig sein, ständig warten, bis der Himmel frei von Drohnen ist, den Weg finden und gleichzeitig aufpassen, wo man hintritt. Drohnen können immer auftauchen. Man muss immer aufmerksam sein, darf sich nicht bewegen, wenn sie fliegen. Ist der Himmel frei, geht's weiter. Die vielen Drohnen am Himmel haben zur Folge, dass ukrainische Soldaten heute monatelang auf ihren Stellungen aushalten müssen. Mit Nahrung, Wasser und Munition werden sie ebenso über Drohnen versorgt. Doch zuletzt sorgten Bilder stark abgemagerter Soldaten für einen Skandal. Armeechef Oleksandr Sirski befahl daraufhin, Soldaten nach maximal 2 Monaten von ihren Positionen abzuziehen. Das aber sei in der Praxis gar nicht möglich, meint der Militärexperte Mykola Bieliskow. Es überrascht mittlerweile niemanden mehr, dass ein Soldat bis zu 6 Monate auf einer Stellung verbringen kann. Die negativen Folgen sind offensichtlich. Die Skandale der letzten Zeit sind lediglich öffentlich geworden. Aber das Problem hängt mit der Organisation der Verteidigung an sich zusammen. Die Probleme bei Rotation und Versorgung sind im Prinzip schon seit dem vergangenen Jahr bekannt. Der Weg zu den Positionen ist im Drohnenkrieg so gefährlich geworden, dass ein schnelleres Ablösen der Soldaten vor Ort sogar zu noch höheren Verlusten führen könnte, warnt Bieliskow. Wir können das Schlachtfeld nicht verändern. Wir können nicht beeinflussen, wie die Konfliktparteien kämpfen. Derzeit findet eine ständige Überwachung statt. Angriffe werden in Echtzeit durchgeführt. Das ist kein Artilleriekrieg, sondern ein Drohnenkrieg. Ein Krieg, der weitaus tödlicher ist. 2-mal hat die Einheit versucht, Khani und seine Kameraden abzulösen. 2-mal sind die Versuche gescheitert. Kamen die Soldaten nicht zu ihnen durch, wurden Kameraden auf dem Weg von Drohnen verletzt. Das Ablösen der Soldaten ist eine komplizierte Operation. Wegen der durchgehenden Luftraumüberwachung kann sie mehrere Tage andauern. Wir haben uns von Baumreihe zu Baumreihe bewegt, haben uns vor den Drohnen versteckt. 2 Tage waren wir unterwegs. Am ersten Tag sind wir 5 Kilometer gelaufen, am zweiten 13. Wir haben es geschafft, aber der Weg war schwer. Überall waren Drohnen, Minen und Leichen in den Baumreihen. Die technologische Entwicklung werde vermutlich dahin gehen, dass in Zukunft immer weniger Soldaten in der Zone eingesetzt werden müssen, meint Militärexperte Mykola Bieliskow. Doch ganz ohne Menschen am Boden gehe es nicht. Die Infanterie markiere durch ihre bloße Anwesenheit die Frontlinie am Boden und damit das Gebiet, das unter ukrainischer Kontrolle steht.
Ein Bericht von Rebecca Barth. Bei den Verhandlungen für eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs ist weiter kein Durchbruch in Sicht. US-Präsident Trump ist nicht zufrieden mit der Antwort des Mullah-Regimes auf seinen jüngsten Vorschlag, den Krieg zu beenden. Aus New York, Giselle Okar.
In einem knapp formulierten Posting auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social erklärt Präsident Donald Trump, die Reaktion der Mullahs auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges gefalle ihm nicht. Staatsmedien zufolge hatte Teheran einen Text an Vermittler Pakistan überreicht. Dieser sehe ein Ende des Krieges an allen Fronten, insbesondere im Libanon, vor. Außerdem sei von Gewährleistung der Schifffahrtssicherheit die Rede. Konkreter werde der iranische Vorschlag nicht. Die USA hatten Teheran bereits vor Tagen eine 14 Punkte umfassende Absichtserklärung vorgelegt. Ziel war es unter anderem, einen Rahmen für Verhandlungen zu schaffen. Medienberichten zufolge sollte über eine Lockerung von US-Sanktionen, die Wiederöffnung der Straße von Hormuz und den Rückbau des iranischen Atomprogramms diskutiert werden.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Milad Kupay. Vielen Dank fürs Zuhören.